Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts der Digitalagentur Niedersachsen. In unserem heutigen Spezial zum European Cybersecurity Month oder kurz ECSM wollen wir der Frage nachgehen, was das Land Niedersachsen für die Sicherheit im Netz macht und wie insbesondere Unternehmen sich verhalten müssen, um sicher durchs Jahr zu kommen. Dazu begrüße ich jetzt Herrn Dr. Zimmer, den Leiter des Referats IT2 Informations- und Cybersicherheit im Niedersächsischen Ministerium für Inneres und Sport, sowie Herrn Leppelt als Experten für das Thema Datensicherheit und Mitglied im Strategierat Niedersachsen. Beide sind außerdem Mitglied in unserem Arbeitskreis IT Security. Ein herzlich willkommen an Sie beide.
Hallo.
Hallo.
Ja, der ECSM ist ja eine EU-weite Sensibilisierungskampagne für das Thema IT-Sicherheit. Das dürfte Ihnen beiden ja jetzt ziemlich am Herzen liegen. Das gibt es ja jetzt schon seit 2012 und wir merken ja jetzt so langsam, aber sicher gewinnt das Thema so ein bisschen an Fahrt. Es wird immer wichtiger. Wie wird denn die Situation von Ihnen beiden heute eingeschätzt? Sollte denn nicht jeden Tag ein Cybersecurity-Tag sein? Peter.
Jeden Tag ein Cybersecurity-Monat wäre gut. ja, also es nimmt ein bisschen gefühlt an Fahrt auf, aber viel zu wenig. Also ich kann das viel gar nicht oft genug replizieren, weil, ich weiß nicht, also ich habe ja mich in dem Bereich zu tummeln angefangen, 2007 irgendwo die Ecke, da hat einfach überhaupt kein Hahn nachgekräht, obwohl die Effekte eigentlich schon offensichtlich waren, aber trotzdem war es in der allgemeinen Bubble noch nicht angekommen. 2013 gab es einen kleinen Schub durch Snowden. Das hat tatsächlich ein bisschen geholfen inhaltlich, um zu sensibilisieren.
Okay, also tatsächlich beim Thema Cybersecurity oder eher so beim Thema Datenschutz?
Ne, bei beiden. Also weil ich meine, die Einstiegsmöglichkeiten der NSA sind ja durchaus auch ein Security-Thema. Und dementsprechend hat das schon für einen Push gesorgt. Aber es hat nicht unbedingt dafür gesorgt, dass das passiert wäre, was hätte passieren müssen, nämlich dass dafür mehr Geld ausgegeben wird, soweit mir das tut. Also es wird ganz viel geredet über Compliance. Es wird auch ganz viele Anforderungen an die Compliance gestellt. Es gab jetzt das Kritis zum Beispiel wurde renoviert, das BSI gibt sich Mühe, da irgendwelche Compliance-Richtlinien rauszubringen. Aber tatsächlich hilft das alles nur extrem eingeschränkt, weil die großen Unternehmen insbesondere rennen halt den Compliance-Regelungen hinterher und wenn der Compliance-Beauftragte sagt, wir sind sicher, dann sind wir sicher. Punkt. Weil egal, was die Technik im Hintergrund macht.
Weil das da steht. Okay.
Genau.
Da können wir den Ball direkt zu Herrn Zimmer rüberspielen. Wie sieht denn Ihre Einschätzung dazu aus?
Im Prinzip so ähnlich. Also ich nehme auch wahr, dass ungefähr so seit 2011 das Thema langsam, aber hoffentlich sicher in das Blickfeld der Öffentlichkeit gerät. Staatlicherseits gibt es beispielsweise seit 2011 eine Cybersicherheitsstrategie der Bundesregierung. Auch das Land Niedersachsen hat sich kurz danach mit diesem Thema befasst. Aber es braucht doch immer wieder neue Anläufe und wiederholter Bemühungen, das Thema an den Mann und an die Frau zu bringen. Und insofern kann ich das nur begrüßen, wenn es so einen Monat gibt wie den Europäischen Monat der Cybersicherheit. Und wir haben mal gesagt, bei so einer Sensibilisierungskampagne, die wir auch für die Beschäftigten der Landesverwaltung durchgeführt haben, man muss einmal damit anfangen und darf nie mehr damit aufhören, weil es gibt immer wieder neue Aspekte, neue Gefahren, neue Schwerpunkte zu setzen. Und das ist auch unser Bestreben, halt an der Stelle immer weiterzumachen.
Das heißt, es ist tatsächlich ein Rennen. Also ein Rennen
Ein Prozess erstmal. Ist, glaube ich, wichtiger. Ein Rennen klingt so ein bisschen nach die Bösen und die Guten führen dann Rennen. So würde ich es, glaube ich, nicht runterbrechen. Ich meine, klar ist das auch ein Aspekt davon, aber es ist auf jeden Fall ein Prozess. Ne? Also, man kann sich nicht einmal drum kümmern, das Thema dann liegen lassen. Das funktioniert auf keinen Fall.
Also ich sehe das auch so, es ist so ein Prozess. Ich habe auch immer so ein bisschen als Beispiel das Thema Datenschutz, was ja noch viel älter ist. Es gibt heute ganz selbstverständlich, sage ich mal, Datenschutzbeauftragte. Und ich finde, es sollte auch ganz selbstverständlich Informationssicherheitsbeauftragte geben und die nicht nur mit einem Bruchteil ihrer Arbeitszeit sich dieser Aufgabe widmen, sondern 100% dieser Aufgabe widmen.
Da bin ich grundsätzlich bei, aber ich glaube, über die Rolle des Datenschutzbeauftragten wollen wir jetzt nicht reden, ne? Weil dann würde ich ins Ranten kommen. Ich weiß nicht, ob das so recht ist.
Ja gut, also also das Thema Datenschutz, ich meine, letzten Endes sind da ja Informationen hinterlegt. Das heißt, wir reden da natürlich nicht nur über Daten, sondern auch über Informationen und ja, klar kann man das, man kann es jetzt koppeln, wir müssen es aber nicht koppeln. Ich würde tatsächlich ganz gerne nochmal darüber sprechen, was das Land denn jetzt in Sachen Cybersecurity macht. Wir haben jetzt gerade darüber geredet, dass es eine Strategie der Bundesregierung, also des Bundes insgesamt gibt. Was macht das Land?
Also das Land Niedersachsen hat zunächst mal in den Anfängen, sage ich mal, durch Maßnahmen und durch Beschlüsse der Landesregierung Maßnahmen ergriffen, um halt eben auch die Landesverwaltung vor Cyberangriffen besser zu schützen. Das heißt insgesamt die Informationssicherheit zu stärken. Wir müssten uns auch mal darüber unterhalten, was versteht man eigentlich unter Cybersicherheit und was versteht man unter Informationssicherheit. Da gehen die Begriffe bunt durcheinander. Zum Teil wird das mit Datenschutz verwechselt oder manche sprechen auch von Datensicherheit. Darüber können wir gerne noch mal drüber reden.
An der Stelle vielleicht kurz der Verweis auf einen anderen Podcast, den wir bereits gemacht haben mit dem Wirtschaftsschutz. Da haben wir das Thema Informationssicherheit und Cybersicherheit, also das haben wir so ein bisschen aufgedröselt und haben das da schon mal andiskutiert. Und da war selbst mir nicht ganz klar, okay, wo zieht man denn jetzt die Grenze zwischen Datenschutz und Cybersicherheit und Informationssicherheit? Und das ist durchaus, ja, es ist auch ein Stück weit eine Spitzfindigkeit, was da sozusagen, also ich meine, an den Rändern ist es ja immer irgendwie verschwommen. Das heißt, man kann diese Begriffe ja gar nicht deutlich voneinander abgrenzen.
Ja, es gibt Überschneidungen, aber es gibt auch deutliche Spannungsfelder. Also zum Beispiel Datenschutz und Datensicherheit hat einen ganz großen Bereich, wo sie sich fundamental widersprechen. Also Datensicherheit ist ja sowas wie Backup zum Beispiel. Und das ist etwas, was der Datenschutzbeauftragte hasst. Weil Dinge aus dem Backup rauszupulen, insbesondere Dinge mit Löschfristen, ist nach wie vor ein ungelöstes Problem. Und das ist, wie gesagt, es entsteht da wirklich so ein diametrales Spannungsfeld, ne, zwischen Datensicherheit und Datenschutz. Also das würde ich jetzt nicht über einen Kamm scheren.
Ich habe übrigens mal ich bin kein Jurist von Haus aus. Ich habe mal Naturwissenschaften. Von Haus aus bin ich Naturwissenschaftler, aber ich habe mal versucht, eine sogenannte Legaldefinition von Cybersicherheit herauszufinden.
Jetzt bin ich gespannt.
Ich fand das auch ganz interessant. Und zwar ist das in einer EU-Verordnung hinterlegt. Das ist ein EU-Rechtsakt, der letztes Jahr in Kraft getreten ist. Und da wird definiert, Cybersicherheit bezeichnet alle Tätigkeiten, die notwendig sind, um Netz- und Informationssysteme, die Nutzer solcher Systeme und andere von Cyberbedrohungen betroffene Personen zu schützen.
Boah, technisch, das ist eine ziemliche Nullnummer, oder? Jetzt mal ganz ehrlich, das hilft da überhaupt nicht weiter.
Ja gut, aber es werden halt eben auch die Netz- und Informationssysteme angesprochen, die Nutzer solcher Systeme und andere von Cyberbedrohungen betroffene Personen zu schützen.
Ja. Aber es ist ja hinreichend abstrakt.
Es ist relativ abstrakt.
Ja, aber es ist so ein bisschen, wie gesagt, da sind auch wieder in sich widersprüchliche Dinge drin. Ne? So ein bisschen der Einhorn-Ponyhof, den man sich wünschen würde. Aber das ist, so ein Techniker kann damit relativ wenig anfangen.
Mich würde nochmal interessieren, also wenn wir nochmal darauf zurückkommen, was macht das Land jetzt? Und genau. Da gibt es ja einige Initiativen. Ich habe vorher mal ein bisschen recherchiert und ja, vielleicht können Sie noch ein bisschen was dazu sagen, was es im Bereich Cybersicherheit jetzt vom Land so gibt an Initiativen.
Also wir müssen ja bei dem Thema Cybersicherheit im Hinterkopf behalten, dass das ja ein sehr weit gefasster Begriff ist. Also ich sehe darunter halt vor allen Dingen auch solche Themen wie Cyberkriminalität, Cybercrime. Und hier sind natürlich gerade die Polizeibehörden in der Landesverwaltung im Land Niedersachsen sehr aktiv, auch schon seit geraumer Zeit. Es gibt seit längerer Zeit auch schon zum Beispiel eine zentrale Ansprechstelle Cybercrime, die halt besonders für Wirtschaftsunternehmen zur Verfügung steht mit Rat und Tat. Dann haben wir beispielsweise in den einzelnen Polizeibehörden ja Fachgruppen etabliert, die halt Ermittlungen in dieser Richtung auch anstellen können. Und auch hier ist die Expertise weit gut aufgebaut worden im Polizeiumfeld. Wir haben insbesondere auch im Wirtschaftsschutzbereich, den Wirtschaftsschutz, der hier auch schon mehrfach genannt worden ist, der halt eben auch Unternehmen in Niedersachsen berät und halt eben im Fokus halt eben auch, sagen wir mal, den Schutz vor Cyberspionage auch so im Blick hat. Ja, und was wir sonst insbesondere für die Landesverwaltung und Kommunalverwaltung haben, das fällt so nach draußen, nach meiner Wahrnehmung, gar nicht so sehr auf. Das ist das niedersächsische Cyber Emergency Response Team, das NCERT, was insbesondere so eine zentrale Kommunikations- und Informationsdrehscheibe für die Landesverwaltung und auch zunehmend für die Kommunalverwaltung darstellt. Eine weitere wichtige Komponente, muss ich noch dazu sagen, ist die Einbindung des Katastrophenschutzes. Es geht hier um das Thema kritische Infrastrukturen, Großschadenslagen, dass wir zunehmend auch, kann das sagen, die Cyberkomponente in diese klassischen analogen Großschadenslagenbewältigung mit einbringen.
Das heißt, da geht es dann um solche Dinge wie Cyberangriffe auf Gaskraftwerke oder sowas oder auf Staudämme oder wie muss ich mir das vorstellen?
Genau, Wasserwerke, alles, was kritische Infrastruktur ist und über 500.000 Personen betrifft. Das ist, glaube ich, die Definition, die im Kritis steht, wenn ich mich richtig erinnere. Also das Gesetz für kritische Infrastrukturen.
Ja, was Herr Leppelt gerade angesprochen hat, ist quasi ein Ausfluss aus diesem IT-Sicherheitsgesetz 1.0, BSI-Gesetz. Dazu gibt es eine Verordnungsermächtigung an den Bund, der erstmals ermöglicht hat, überhaupt mal eine Maßzahl für kritische Anlagen, für Kritisanlagen zu benennen. Das sind halt eben, wenn da 500.000 Menschen von betroffen sind von so einem Ausfall. Genau, darum geht's. Ich denke mal, vielerorts ist die Maßzahl zu überprüfen, ob das überhaupt eine angemessene Maßzahl ist. Wahrscheinlich sind auch schon kleinere Unternehmen als kritische Infrastrukturen anzusehen, insbesondere wenn man das Thema Lieferketten betrachtet.
Ne? Genau, das ist auch immer mein Bauchschmerz damit tatsächlich, weil das ist nicht so richtig definiert, inwieweit das durchgreift sozusagen bei den Zulieferern von kritischer Infrastruktur sozusagen. Und tatsächlich hängen die ja eins zu eins davon ab tatsächlich. Ne? Also das ist, wenn ein Dienstleister einen Ausfall hat, dann hat das potenziell Effekte auf das Komplettsystem.
Und
das
ist Hast du da mal so ein greifbares Beispiel dafür? Oder?
Ja, keine Ahnung. Also wenn jetzt, nehmen wir mal ein Beispiel, ein Wasserwerk Infrastruktur ausgelagert hat, ne? Also zum Beispiel in einem Rechenzentrum betreiben lässt von einem Dienstleister und da halt ein Fauxpas passiert, was tatsächlich verschuldet ist durch das Rechenzentrum, dann mag das nicht eins zu eins direkt von Kritis erfasst werden, aber halt trotzdem 500.000 Leute betreffen, ne? Also sämtliche Kunden des Wasserwerks. So, das kann schon passieren und das ist immer eine Grauzone. Also die Gelehrten streiten sich an der Stelle, soweit ich gelernt habe, noch inwieweit das durchgreift und wer dann im Endeffekt schuld ist. Aber die Sache mit der Schuld ist bei, Gott, ich mache das Wort wirklich nicht, bei Cybersecurity wirklich so ein Thema. Also wer ist schuld? Darüber wird lange und wohlfeil gestritten. Ne? Also auch bei Ransomware-Angriffen zum Beispiel, bei diesen Verschlüsselungstrojaner-Dingern. Da kann man den Leuten, die sich so etwas einfangen, unternehmensseitig durchaus auch ein gut weit Schuld zuschieben, finde ich. Weil tatsächlich, ja, ein konkretes Beispiel, wenn wir dafür die Zeit haben. Ich weiß nicht, habe ich
dazu? Ja, gerne, okay. Gerne. Also wir
nehmen wir mal die große Lücke von Citrix letztes Jahr. Im Dezember gab es eine Lücke bei dem Fernwartungssystem, nennen wir es mal als Oberbegriff so, Citrix. Hatte auch den klangvollen Namen Shitrix. Das war sehr einfallsreich, was die Namensgebung angeht. Und das war eine richtig, richtig üble Lücke. Also sprich, alle Citrix-Systeme dieser Welt waren angreifbar und das wurde auch hart ausgenutzt, ne, im Dezember. So. Das heißt, man musste sofort patchen. Das war die einzige Möglichkeit. Ne? Citrix hat dann auch irgendwann mal einen Patch zur Verfügung gestellt. Und tatsächlich gibt es jetzt immer noch Fälle, wo sich Leute über genau diese Lücke Schadsoftware einfangen. Oder halt tatsächlich Angreifer reinkommen, sozusagen. Und wenn so etwas passiert, dann sehe ich schon eine mindestens Mitschuld bei den Leuten, die angegriffen wurden. Das ist so ein bisschen so, als, keine Ahnung, fällt die Tapete sozusagen von den Wänden und man kümmert sich einfach nicht drum und dann hat man einen Tapetenangriff oder sowas. Also, ne, also es gibt da schon.
Ich also würde man beschwert sich über die Tapete, die einem auf den Kopf fällt, obwohl man sieht, dass sie abblättert.
Genau, oder ein fieser Schimmelangriff, ne? Sowas. Das ist halt etwas, was passiert, wenn man sich nicht drum kümmert. Und deswegen ist da schon die Schuldfrage nicht ganz eindeutig, finde ich.
Okay, an der Stelle muss man das natürlich auch mitbekommen. Also man muss ja mitbekommen, dass es einen solchen Angriff gibt und man muss sich informieren.
Genau, also das ist wirklich Aufgabe des Admins. Und wenn man keinen Admin hat, dann besorgt man sich einen. Das ist etwas, was wirklich notwendig ist, einfach sobald man IT betreibt.
Mhm. Und wenn man jetzt mal schaut, kann das Land da unterstützen? Gibt es Möglichkeiten, wie man zum Beispiel jemanden befähigt, darauf irgendwie sinnvoll zu reagieren? Gerade so beim Thema Ransomware sind wir natürlich auch immer irgendwie in so einer Strafbarkeit wahrscheinlich drin, ne?
Also spontan dazu kann ich sagen, dass halt eben diese zentrale Ansprechstelle Cybercrime beim Landeskriminalamt da Beratungsangebote zur Verfügung stellt. Es gibt da beispielsweise den Ratgeber Internetkriminalität, den man auch online einsehen kann. Aber ich denke auch, die Kolleginnen und Kollegen, die sind auch gerne bereit, Beratungen zu geben, wenn da spezielle Fragen kommen. Unser NCERT zum Beispiel ist dafür jetzt nicht aufgestellt. Wir als NCERT konzipiert worden ist, wollten wir auch auf der Bundesebene dem Bürger-CERT des Bundes keine Konkurrenz machen. Aber wir denken natürlich auch darüber nach, auch hier das Angebot auszuweiten. Das muss aber auch sorgfältig und gut vorbereitet werden, denn wir haben vielerlei Informationsquellen über die Fragen der Informationssicherheit.
Da würde ich gerne noch was zu ergänzen.
Ja.
Und zwar die Sache mit der Objektivität. Also der Wirtschaftsschutz zum Beispiel wäre auch so ein Ansprechpartner, aber der hat auch nicht die Kapazitäten zu beraten. Ne? Das sind in Niedersachsen wie viel? 4, 5 Leute ja. Irgendwo die Ecke. Also es ist sehr übersichtlich leider. Die machen ganz gute Arbeit. Aber wie gesagt, es ist halt schwierig. Ne? Ein ganzes Land Niedersachsen dann mit 4 Leuten zu belücken, ist ein Problem. Jetzt ist es ja so, es gibt ja auch viele Firmen, die sowas anbieten. Ne? Also sprich, die Polizei ist natürlich ein Ansprechpartner, klar. Vor allem, wenn das Kind im Brunnen ist, im Vorfeld eher weniger gefühlt. Allerdings bewegen sich die Unternehmen ohnehin nur, wenn das Kind im Brunnen ist. Das zeigt die Erfahrung.
Man muss ja auch mal ganz klar sagen, IT-Sicherheit kostet erstmal Geld. Hab ich genau, so ist es. Da kann ich kein Geld mit verdienen. Also zumindest, wenn ich jetzt ein Produktionsunternehmen bin.
Genau, das ist das unsexieste Produkt, was man sich vorstellen kann. Ja. Ne? Also es hilft einfach niemandem gefühlt so und dementsprechend will es auch keiner für Geld ausgeben. Aber das rächt sich natürlich über die Zeit, wie wir jetzt mehrfach sehen täglich. Und da ist halt die Frage, wenn ich mich denn drum kümmern möchte, wen beauftrage ich damit? So, dann gibt es wie gesagt die staatlichen Institutionen, die sind relativ übersichtlich aus nachvollziehbaren Gründen, weil ne, teure Angelegenheit auch. Und dann gibt es natürlich noch die privaten Anbieter. Und da ist ein bisschen die Frage, wie suche ich mir so einen aus? Und das ist keine einfache Frage. Also viele Leute wenden sich dann als Beispiel an ihr Systemhaus, was ja als erster Ansprechpartner sicher auch keine so schlechte Idee ist. Mhm. Das Problem ist, die meisten System oder sehr viele Systemhäuser sagen dann, ja, machen wir ihn. Ne? Also bei uns sind es in guten Händen, wir bauen ihnen da Sicherheit ein. Ne? Und wir machen auch Pen-Testing und sowas, also Penetration-Testing.
Ja, ja, genau.
So, genau. Und alles kein Problem. Das Problem ist, die meisten Systemhäuser können das nicht. Und zwar aus vollkommen logischen Gründen. Also sprich, die Leute, die das tun, ne? Also IT-Forensik ist ein Thema, IT-Security, Harte ist ein Thema. Die Leute wachsen gerade nicht an den Bäumen, das ist so. Und wenn man jemanden findet, dann kosten die entweder sehr viel Geld oder man muss ihnen sehr viel Idealismus bieten. Andernfalls kriegt man die nicht dazu, bei einem zu arbeiten. Und beides ist bei Systemhäusern relativ selten. Es gibt welche, ne? Hashtag not all, ist klar. Aber ganz häufig ist das nicht der beste Ansprechpartner. Zumal die Systemhäuser alle aus dieser Goldpartner-Bundle-Historie kommen. Ne? Also sprich, man hat halt irgendwelche Vertriebsverträge mit bestimmten Softwareprodukten und verdient dann bei Verkauf halt Geld. Das ist ein okayes Modell, wenn man ein Systemhaus ist. Ist im Bereich IT-Security und Datenschutz allerdings ein Problem, wie ich finde. Weil wenn ich jetzt eine Firma beauftrage, die bei mir einen Pentest macht und testen soll, ob meine Systeme sicher sind und es kommt einfach immer dabei raus, dass ich unbedingt Norton-Produkte installieren muss, dann ist das ein Problem. Ich brauche etwas objektiv Unabhängiges. Und es gibt sehr wenig Firmen, die so arbeiten.
Okay, das heißt, als Unternehmen habe ich an der Stelle jetzt ein Problem.
Ja, man muss sich tatsächlich darum kümmern. Es hilft einfach nicht, zu irgendeinem beliebigen Dienstleister zu gehen und zu sagen, pass mal auf, mach mir mal Sicherheit, bau mir mal Sicherheit
ein. Also ich kann nicht einfach sagen, ich schmeiß das Problem mit Geld zu, solange bis es weg ist.
Genau, das machen die meisten. Die wenden sich dann in ihrer Verzweiflung an die ganz Großen. Das sind die Leute, die Geld haben. Ne? Also sprich, dann kommt dann einer der Big Four irgendwie und soll mir dann mein Problem wegmachen sozusagen. Auch die haben das Problem, dass da nicht so viele gute Leute sind. Das ist eher ein Durchlauferhitzer sozusagen. Das sind gute Leute in Spee. Aber tatsächlich einen Dienstleister qualitativ beurteilen zu können, ist ein Problem. Okay. Und da steht man auch relativ alleine mit da. Das basiert auf Vertrauen. Ne? Also ja. Genau. Aber ich sollte mich auf jeden Fall ein bisschen vorher damit beschäftigen. Womit verdiene ich ihr Geld? Das ist immer so die zentrale Frage. Ne? Wenn mir jemand IT-Security, sagen wir mal, für einen Tagessatz von 600 Euro pro Tag anbietet, dann sollte ich mir einen anderen suchen. Dann ist da irgendwas faul. Dann ist das querfinanziert. Oder das Personal ist nicht ganz so gut.
Ich finde, es ist auch nicht der richtige Ansatz, zu hoffen, dass, wenn ich ein besonders teures Schloss kaufe, meine Tür nicht aufgebrochen wird. Das ist ein
guter Punkt.
Sondern es ist ja ein dauernder Prozess. Und wir haben für uns so die Überlegung oder auch die Maxime jetzt erstmal aufgestellt, wir sind auf drei Feldern aktiv. Das ist einmal das Thema Technik, ist ganz klar. Wir müssen dem Stand der Technik irgendwie dabei sein. Das Thema Antivirensoftware ist schon, ich sag mal, längst passé. Also wir müssen da mit dem Stand der Technik mitgehen. Wir brauchen organisatorische Regelungen, um halt Prozessabläufe in den Organisationen, das sind bei uns natürlich jetzt die Behörden, so auszugestalten, dass das Thema IT-Security gelebt wird. Und das dritte ist das Thema Awareness, Sensibilisierung, dass man die Beschäftigten halt eben dauernd auf Stand hält und darauf hinweist, in welchem Raum wir uns bewegen. Ich möchte dazu eine Metapher geben. Das ist so ähnlich wie beim Straßenverkehr. Wenn ich heutzutage mit modernen Kraftfahrzeugen unterwegs bin, dann habe ich allerlei Assistenzsysteme, so ein Antiblockiersystem, ein Spurhalteassistent, ein Stabilitätsprogramm und so weiter. Das ist Technik, die mir hilft, sicher auf der Straße unterwegs zu sein. Das haben wir auch in der IT. Das nennt sich dann Firewall, Intrusion Detection System und so weiter. Das zweite sind die organisatorischen Regelungen. Das ist im Straßenverkehr, ist das die Straßenverkehrsordnung.
Die ist ja jetzt in der Diskussion. Also,
weil sie jetzt gerade auf den Stand der 60er zurückfällt. Ja, weil der Scheuer
soll uns helfen, dass wir nicht alle kreuz und quer durch die Gegend fahren, sondern dass wir alle gemeinsam miteinander sicher unterwegs sein können. Und das dritte ist Awareness. Ich muss als Autofahrer oder Autofahrerin immer noch wissen, wenn da ein Ball über die Straße gehüpft kommt, dass eventuell ein Kind hinterhergesprungen kommt. Das ist das Thema Awareness.
Ja, das ist vollkommen korrekt. Das kann ich so nur unterstreichen. Und ich würde das sogar noch großflächiger angehen. Also einmal, um den Begriff auch nochmal reinzuwerfen, der beliebteste Angriffsvektor, um irgendwo einzubrechen, ist Social Engineering. Also sprich, ich hacke den Menschen und nicht die Maschine, weil das viel einfacher ist. Also ich kriege immer irgendjemanden ein Passwort aus dem Kreuz geleiert, wenn ich es einen richtig anstelle, wenn er nicht gut geschult ist und wirklich das Thema auf der Kette hat. Das ist so. Ne? Also Social Engineering ist das größte Problem und dagegen muss geschult werden. Aber ich würde noch einen Schritt weiter gehen und sagen, dass so eine allgemeine Medienkompetenz in die Schulen gehört. Und zwar, also ganz allgemein, was den Umgang mit den digitalen Medien angeht. Dazu gehört einmal Sicherheitsaspekte, dazu gehören aber auch solche Dinge wie Quellenrecherche zum Beispiel. Ne? Weil wir sehen jetzt gerade in den letzten 10 Jahren vor allem, wie sich Menschen in Facebook-Gruppen im Kreis erzählen, dass die Erde flach ist, ne? Oder dass Bill Gates alle chippen möchte. Jetzt haben wir das Thema wieder. und die Leute glauben das, weil sie nicht in der Lage sind, das hinterher zu recherchieren. So, weil wir nie gelernt haben, Erkenntnistheorie irgendwo in den Schulen unterzubringen. Ne? Weil wir haben immer noch das Curriculum aus den 80ern. Das finde ich ein Problem. Und da grätscht auch IT-Security rein. Das muss beigebracht werden und das möglichst frühzeitig und zwar allen und nicht nur irgendwelchen Einzelpersonen.
Ja, ich lerne ja auch in der Schule, wie ich mich mit meinem Fahrrad auf dem Weg zur Schule begebe.
Genau.
So, und dass ich da nicht über die Autobahn fahre, das lernt man halt in der Grundschule.
Genau, man könnte sagen, man lernt das ja sowieso, aber wenn wir bei der Autobahn-Metapher bleiben, das lernt man nur einmal, ne?
Ja, das lernt man nur einmal, das stimmt.
Entweder funktioniert es oder halt nicht.
Man hört ja auch eigentlich regelmäßig in den Verkehrsnachrichten, dass wieder irgendwelche Menschen über die Autobahn laufen. Also von daher, eine gewisse Dunkelziffer dürfte es da immer geben. Ich habe im Vorfeld mal ein bisschen recherchiert und du sagtest ja schon, Peter, Anbieterauswahl ist schwierig und wir haben auch schon über Zuständigkeiten gesprochen, wir haben über verschiedene Initiativen wie die ZAK oder NZERT gesprochen. Ich habe mal ein bisschen recherchiert und es gibt eine Übersicht der Zuständigkeiten der Akteure auf den verschiedenen staatlichen Ebenen. Einmal europäische Ebene, ist ja European Cyber Security Month gerade, dann auf Bundesebene und auf Landesebene. Das Ganze nennt sich dann staatliche Cybersicherheitsarchitektur. Das ist nicht besonders übersichtlich, um das mal freundlich zu formulieren. Also ich habe mich da ein bisschen reingefuchst und kann zumindest mit den Wörtern, die da drinstehen, etwas anfangen. Wenn ich mir das jetzt so, ich sag mal, wenn ich mich jetzt vorher noch gar nicht mit dem Thema auseinandergesetzt habe, dann könnte ich damit gar nichts anfangen. Was sind denn, vielleicht, Herr Zimmer, vielleicht können Sie mal so grob zusammenfassen, was macht denn Land, Bund und EU sozusagen in dieser Cybersicherheitsarchitektur?
Also zunächst mal will ich vorneweg schicken, die Europäische Union ist ja ein Verbund von zunächst mal autonomen Staaten, die sich zum gewissen Maß vereinbart haben, miteinander zu arbeiten, einen europäischen Binnenmarkt darzustellen und zu bilden. Die Bundesrepublik Deutschland ist ein föderaler Staat und im Grundgesetz beispielsweise ist festgelegt, dass die Gefahrenabwehr grundsätzlich Ländersache ist. Das ist grundgesetzlich so verankert. Und deswegen haben wir natürlich in den 16 Bundesländern 16 Länderpolizeien, die halt eben nach ihren Schwerpunkten eben vorangehen. So ähnlich ist es auf EU-Ebene auch. Das Thema Föderalismus will ich jetzt gar nicht hier aufmachen, ob Föderalismus jetzt besonders förderlich ist oder hemmend ist. Darüber wurde ja auch in der Vergangenheit immer wieder viel diskutiert. Aber es ist halt eben gewissermaßen ein Architekturprinzip, das in der analogen Welt uns Stabilität, Sicherheit und auch wirtschaftliche Prosperität gebracht hat. Und ich denke schon, dass dieses Modell auch in der digitalen Welt funktioniert. Wir brauchen natürlich gewisse Anforderungen und wir brauchen aus meiner Sicht starke Kompetenzzentren, wie wir sie beispielsweise durch das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik haben, das BSI. Wir brauchen aber auch gemeinsame Standards, damit man über dieselben Begriffe redet und auch mit denselben Methoden rangeht, um das Problem in den Griff zu kriegen. Das wollte ich jetzt nur mal so vorwegschicken. Ich werde gleich Ihre Frage beantworten, aber Herr Leppelt meldet sich.
Ich zucke so ein bisschen, genau. Da würde ich dann gerne noch was ergänzen. Das sehe ich alles ganz genauso, inklusive auch Föderalismus. Ich sehe auch so, dass das BSI eigentlich eine sinnvolle Sache ist, aber nur eigentlich. Und zwar, weil das BSI hat erstmal das, also auch das Problem, von dem ich vorhin schon gesprochen habe, die Leute zu finden. Weil das BSI hat nicht beliebig Geld. Ne? Also es kann halt nur nach dem öffentlichen Tarif sozusagen zahlen. Ich glaube, da gibt es jetzt Bemühungen, das aufzulösen, aber ist wohl so noch. Und Idealismus ist halt auch schwierig bei einer Behörde, die dem Innenministerium unterstellt ist. Und jetzt kommen wir wieder zu den Interessenkonflikten. Das BSI, Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, macht viele gute Sachen, da bin ich total dabei. Ich kenne auch eine ganze Menge Leute da, die geben sich alle schwerst Mühe, aber es gibt einen inhärenten Interessenkonflikt, was das Thema IT-Security angeht. Und zwar ist es, wie gesagt, dem Innenministerium unterstellt und im Innenministerium gibt es auch immer wieder Bemühungen, effektive Kryptographie zum Beispiel zu verhindern. Na, als Beispiel, also der Herr Seehofer kommt da immer wieder mal gerne mit um die Ecke, verschlüsselte Instant Messenger zum Beispiel aufmachen zu wollen und solche Sachen. Und das ist halt etwas, was absolut fundamental gegen IT-Security spricht. Na, also das ist ein, wie soll ich sagen, ein verwirrender Auftrag für die IT-Industrie. Na, die Politik sagt, mach das sicher, aber bitte nicht zu sicher.
Okay, also es muss einen gewissen Standard geben, aber...
Ja, nee, tatsächlich, tatsächlich ist der Auftrag gerade, baut das kaputt. So, ne? Weil es gibt in der IT-Sicherheitsindustrie eigentlich genau zwei Möglichkeiten. Entweder man baut etwas sicher oder man baut es von Anfang an kaputt. Weil es ist ganz schwierig, eine Lücke nur für Befugte einzubauen, ne? Weil das nutzen immer die Bösen auch aus.
So, das heißt, die Befugten müssen sich jetzt einfach Mühe geben, da was anderes zu finden.
Genau, die Befugten müssen einfach, also entweder, wir müssen uns einigen, entweder wir wollen alles mitlesen können, dann bauen wir nur noch kaputte Sachen. Das ist dann halt so. Oder wir einigen uns darauf, okay, IT-Security ist wichtig, hat Priorität, sowohl für die Bürgerrechte als halt auch für alles andere, was diese Gesellschaft angeht, weil IT ist überall. Ne? Also viele denken ja immer nur an Computer, aber es ist in jeder verdammten Uhr ist ein Computer drin. Ne? Ja. Und dementsprechend brauchen wir eigentlich sinnvolle IT-Security-Guidelines. Und solange es halt diese Grätsche gibt in den Innenministerien, das gilt nicht nur für unseres, ne? Sondern auch für alle europäischen, für das US-amerikanische sowieso, das ist ein allgemeines Problem. Wir müssen uns als Gesellschaft darüber einig werden, was wir von der IT-Industrie wollen. Wenn wir etwas Sicheres haben wollen, dann müssen wir aufhören, das künstlich kaputt machen zu wollen. Und das ist etwas, woran das BSI und alle vergleichbaren Institutionen meines Erachtens nach wie vor kranken. Das finde ich ein grundsätzliches Problem und das müsste mal ausdiskutiert werden und zwar ernsthaft ausdiskutiert.
Vielleicht wäre das was für die Session auf der Tech-Tide.
Ja, das wäre großartig, wenn sich mal jemand vom MI dazu berufen fühlte, dazu sprechen, wäre das grandios.
Also ich meine, damit kann man ja nicht nur einen ganzen Vormittag füllen mit dem Thema dann. Ich finde, es ist ein Thema, was man diskutieren sollte und muss und bin gespannt, was dann dabei rauskommt.
Ich meine, die Diskussion ist ja nicht neu, ne? Die läuft auch schon seit den 90ern so. Ne? Es gab die sogenannten Crypto-Wars in den 90ern, das klang ein bisschen spektakulär, ne? Von wegen, was ist denn an Verschlüsselung erlaubt? Und in Deutschland hat, sagen wir mal, die Hackerseite diesen Krieg gewonnen, in Anführungszeichen. Also sprich, seit den 90ern ist eigentlich in Deutschland verbrieft, dass man so gut verschlüsseln darf, wie man kann. Und das ist relativ einzigartig in der Welt. Es ist in Frankreich anders, in England anders, in den USA anders, überall anders eigentlich. Und bei uns ist das eigentlich eine ganz charmante Situation, aber es gibt halt immer wieder Grabenkämpfe darum.
Aber wenn man sich jetzt das Thema Wirtschaftsstandort da nochmal anschaut, dann kann man natürlich jetzt davon ausgehen, dass sich dadurch einen Wettbewerbsvorteil einstellen könnte.
Absolut.
Einfach weil man hier vertrauenswürdige IT-Infrastruktur aufbauen kann. Genau, was ja, ich sag mal, in diesem Gaia-X-Rahmen natürlich auch nochmal eine Rolle spielen dürfte.
Absolut, ja, deswegen ja diese Hybris, diese gesellschaftliche. Ne? Ja. Auf der einen Seite wollen wir Sicherheit, auf der anderen Seite torpedieren sie aber ständig.
An der Stelle ist es aber vielleicht gerade nicht auflösbar.
Also ich denke, das Thema ist sehr weit und was Herr Leppelt gerade anspricht, das geht ja um das Spannungsfeld halt eben Schutz und umgekehrt ja auch den gesetzlichen Auftrag an die Sicherheitsbehörden, Tatbestände zu ermitteln. Und wenn alles verschlüsselt ist, kann ich nichts mehr ermitteln. Also Correct. Das ist ein echtes Spannungsfeld.
Wobei da hat man immer noch das Problem, nur ein Kontraargument noch so ein Standardding. Wenn jetzt die großen Messenger dazu gezwungen werden, die Verschlüsselung kaputt zu machen, nennen wir es mal so, also sprich staatliche Institutionen da reinzulassen und mithören zu lassen, dann benutzen die bösen Leute andere. Das Problem ist nämlich immer, man erwischt immer die Falschen. Ne? Also die bösen Leute sind nicht doof, sonst wären sie nicht böse und gefährlich, sonst wären sie halt einfach nur egal. So. Das heißt, die werden dann halt nicht mehr WhatsApp benutzen, sie werden dann nicht mehr Signal verwenden, sondern sie werden irgendwas, was sie im Darknet finden, verwenden. So. Also man kriegt das damit nicht in den Griff, das ist das Problem. Das heißt, wir sollten uns, glaube ich, einig werden, dass wir verschlüsseln dürfen.
Okay, an der Stelle, das alles, also ich sag mal, das Thema Verschlüsselung und IT-Security, wir hatten ja schon gesagt, das kostet alles Geld. Das heißt, es ist viel Arbeit, es kostet Geld, man muss was dafür tun. Das Ganze wird ja, also ich sag mal, der Staat und das Land sind sich dieser Sache ja bewusst. Also man kann ja jetzt nicht sagen, dass man da nichts tut. Es gibt ja Förderung in dem Bereich. Herr Zimmer, können Sie was dazu sagen?
Weniger, weil ich glaube, im Innenministerium, wir haben dazu keine Budgets, um jetzt beispielsweise die Unternehmen in Niedersachsen zu fördern. Es gibt Programme auf Bundesebene, sind ja auch zum Teil, sagen wir mal, in der Kompetenz des Bundes gelegene Wirtschaftsförderungsprogramme, wie beispielsweise Go Digital oder andere Programme, an denen sich die Unternehmen beteiligen können. Aber da bin ich jetzt nicht derjenige, der darüber im Detail Auskunft geben kann.
Aber ich finde das Stichwort Go Digital ganz gut, weil den Ball spiele ich direkt wieder rüber zu Peter. Peter, es gibt Go Digital. Das heißt, da werden natürlich Unternehmen beraten, unter anderem zum Thema IT-Sicherheit, natürlich auch generell zum Thema Digitalisierung. Wie werde ich eigentlich digitaler und wie kann ich meine Geschäftstätigkeiten da weiter ausbauen? Diese Beratung kann man natürlich sich fördern lassen über Go Digital und hat auch immer einen IT-Security-Aspekt. Wie ist denn deine Meinung dazu?
Willst du das wirklich wissen?
Ja.
Okay. Ich habe mich damit beschäftigt im Kontext der von mir gegründeten Firmen vor 1-2 Jahren, Go Digital. Habe mir das angeguckt, was man denn tun muss, um sich für dieses Förderprogramm zu qualifizieren. Also sprich, wie wird man akkreditierter, ich weiß nicht genau, wie der Begriff von der da verwendet wurde.
Berater, ja.
Genau, wie werde ich da einfach Berater? Also wie kriege ich mein Unternehmen dazu befugt, dass es davon gesponsert wird, sodass uns andere Unternehmen beauftragen können, sozusagen, mit Förderung. Das ist ein Bürokratiemonster sondergleichen, wie immer. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, in diesen Richtlinien waren Dinge drin, die eigentlich dafür sorgen, dass die Firmen, die das dürfen, auf keinen Fall neutral sind. Ich kann sie jetzt nicht mehr im Einzelfall aufzählen, weil, wie gesagt, es ist schon 2-3 Jahre her, dass ich mich damit beschäftigt habe. Aber tatsächlich haben wir uns dann dazu entschieden, das lassen wir bleiben.
Okay.
Einfach weil, wie gesagt, wenn wir uns da unterwerfen sozusagen, dann dürfen wir nicht sauber und objektiv arbeiten und das ist nicht Sinn der Übung. Deswegen haben wir gesagt, okay, dann verzichten wir auf diesen Wettbewerbsvorteil der Förderung, weil es natürlich hilfreich, wenn man den Unternehmen und den Kunden sagen kann, pass mal auf, ne, ihr kriegt mindestens die Hälfte gefördert. Aber dann sind wir, also der Trade-off war zu groß. Deswegen haben wir gesagt, wir nehmen da überhaupt nicht teil.
Okay.
Also nur IT-Security jetzt, ne? Also was
ja, genau.
Digital also, umfasst ja mehrere Facetten. Ich kann nicht alle beurteilen, aber
nur viele Facetten bei diesem Förderprogramm, aber also, ja, gut. Es gibt noch weitere Förderungen, zum Beispiel gibt es ja noch das Digital Jetzt, das ist von der Bundesebene, das ist relativ frisch an den Start gegangen.
Gott sei Dank, kenne ich auch nicht.
Ist ein großes Programm tatsächlich und also hat wohl so viel Zuspruch erfahren, dass die jetzt erstmal Antragsstopp haben, also jetzt gerade. Ich weiß gerade gar nicht, ob die schon wieder losgelegt haben. Also letzten Endes geht es darum, das Unternehmen zu digitalisieren und auch gleichzeitig eine Qualifikationsmaßnahme durchzuführen. Also das heißt, man hat immer die beiden Facetten, was ja im Bereich IT-Security sicherlich nicht das Verkehrteste ist, so wie wir heute gelernt haben. Und dann gibt es natürlich noch den Digitalbonus Niedersachsen. Der läuft ja jetzt schon ein bisschen. Und da gibt es tatsächlich nochmal für, ich sag mal, Bestrebungen im Bereich IT-Security, also Maßnahmen zur Verbesserung der IT-Security, das ist explizit erwähnt. Also es gibt nochmal wirklich, wenn man investieren möchte in dieses Thema, dann ist der Digitalbonus tatsächlich auch möglich an der Stelle.
Es gibt ja auch noch diese zentrale Innovationsförderung Mittelstand,
ZIM, genau. Das ist aber Entwicklungsvorhaben.
Genau, aber auch da für Unternehmen, die halt in dem Bereich IT-Security etwas bauen wollen, ne? Für die ist das möglicherweise interessant. Also sprich, ist, wie du vorhin schon sagtest, ein Wettbewerbsvorteil innerhalb Deutschlands kann es geben, wenn wir uns auf die Themen Verschlüsselung zum Beispiel konzentrieren, weil wir haben ja eine sehr komfortable Gesetzeslage in Relation zu anderen Ländern. Mhm. Das heißt, ich hielt es für durchaus legitim, wenn halt Unternehmen sich in diesem Bereich auch gründen und Dinge aufbauen und dafür gibt es zum Beispiel dieses ZIM-Format, ne?
Ja.
Auch ein großes Bürokratiemonster, muss man dazu sagen. Es gibt aber noch eine niedersächsische Variante, deren Namen derart uneingängig ist, dass ich es mir immer als Zimitat gemerkt habe. Weil, also das heißt irgendwie Innovationsförderung Niedersachsen, ist der langweiligste Name der Welt, ist auch egal. Also es gibt es nochmal auf Landesebene.
Findet und man wahrscheinlich auf der Seite der N-Bank.
Ja, bestimmt.
Im Bereich Gründung.
Genau, Das ist der Nachteil, man muss sich mit der N-Bank rumschlagen. Aber ansonsten ist alles gut.
Es gibt ja auch noch also wenn wir jetzt mal auf unseren Arbeitskreis schauen.
Zum Thema EU.
Ja.
Bin ich eigentlich noch die Antwort schuldig.
Stimmt,
dass
richtig,
wir da sorry. Noch mal, dass wir da nochmal ganz kurz, zumindest mal schlaglichtartig nochmal drauf schauen. Ja, was macht die EU? Also bekannt ist sicherlich Europol und seit geraumer Zeit gibt es im Europol-Umfeld eine Organisation des European Cybercrime Center, EC3, was sich halt insbesondere auf europäischer Ebene mit dem Deliktumfeld Cyberkriminalität beschäftigt. Dann gibt es die ENISA, das ist die Europäische Agentur für Cybersicherheit, ist auf europäischer Ebene etwa vergleichbar mit dem BSI auf nationaler Ebene. Dann hat die EU-Kommission so etwas wie eine NIS-Richtlinie, heißt das im Jargon, abgekürzt, verabschiedet. 2016 war das eine Richtlinie zur Gewährleistung eines hohen gemeinsamen Sicherheitsniveaus in der Union. Es gibt einen Rechtsakt zur Cybersicherheit, bei der halt eben ein dauerhaftes Mandat zum Beispiel für die ENISA geschaffen werden soll, aber auch ein Zertifizierungsrahmen geschaffen wird für den europäischen Innenmarkt, um eine gewissermaßen Standardisierung oder Qualifizierung von Produkten, insbesondere in Richtung Internet of Things zu gehen, dass man da mal ein bisschen mehr, ja, Orientierungshilfen bekommt. Auch das Thema kritische Infrastrukturen wird seitens der EU deutlich also nochmal hervorgehoben. Auch gerade die neue Kommission unter der Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat das Thema nochmal neu aufgegriffen und nächste Schritte angekündigt. Wir erwarten jetzt hier im Spätherbst dieses Jahres eine Neuauflage dieser NIS-Richtlinie, die ich am Anfang genannt hatte. Da werden sicherlich nochmal Folgerungen kommen. Wer weiß, wie das mit der europäischen Funktion funktioniert, der weiß, dass aus solchen Richtlinien Verpflichtungen entstehen für die Mitgliedstaaten, die das halt in nationales Recht umwandeln müssen. Also da sind wir auch gespannt, was sich da tut.
Ja, auch bei der DSGVO.
Das war ja, die DSGVO ist jetzt eine Verordnung, die gilt unmittelbar als unmittelbares Recht in den Staaten.
Stimmt, genau,
die
ist ein bisschen Sonderfall. Genau.
Und auch die Bundesrepublik Deutschland, die jetzt halt die EU-Ratspräsidentschaft innehat, die hat das Thema Cybersecurity ja nochmal aufgegriffen und will da auch nochmal stärker rangehen. Tja, das zu dem Thema, was passiert so auf europäischer Ebene.
Okay, da ist also viel, da ist tatsächlich viel in der Mache, also Die ganzen Initiativen, die Sie jetzt aufgezählt haben, das ist ja eine ganze Menge. Und auf EU-Ebene steckt da natürlich auch immer eine Menge Power dahinter. Das muss man ja, ich sag mal, als Unternehmen, als Unternehmerin, als Unternehmer, aber auch als Bürger und Bürgerin, muss man das natürlich jetzt erstmal durchdringen. Da gibt es ja jetzt die Bestrebung, eine Plattform Cybersecurity zu schaffen. Was soll denn da Aufgabe der Plattform sein?
Es war eine Überlegung, die ja auch hier aus diesem Arbeitskreis IT Security der Digitalagentur herausgekommen ist, dass man für Niedersachsen mal eine Informationsplattform in Betracht zieht. Ich sage das bewusst so vorsichtig, in Betracht zieht, auf der man halt eben mal schauen kann, welche staatlichen Angebote gibt es denn, die für die Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen in Niedersachsen nutzbar eingesetzt werden können. Dazu befinden wir uns derzeit in einer Grobkonzeptphase, aber mehr im Moment kann ich dazu noch nicht sagen. Ich will das mal offen lassen. Also es gibt erstmal den Auftrag, ein Konzept zu erstellen, dass man mal sieht, welche Themen können über so eine Plattform adressiert werden, was kostet so etwas, welche Aufwände sind damit verknüpft. Es muss ja auch regelmäßig gepflegt werden. Und wenn so etwas vorliegt, dann muss man mal sehen, wie weit das vielleicht ausgeweitet werden kann oder wie man damit umgeht.
Genau, das mit der Pflege ist auch der absolut zentrale Punkt, weil es gab immer mal wieder solche Bemühungen in unterschiedlichen Varianten und sind alle gestorben. Ne? Also wir sind halt alle liegen geblieben, sind Stand 1998, Website sieht auch so aus und das muss natürlich gepflegt werden. Aber gerade deswegen fände ich es halt vielleicht ganz eine attraktive Idee, die Zivilgesellschaft daran zu beteiligen, ne? Weil da sind halt Ressourcen auch, ne? Also die dann freiwillig da reingehen sozusagen. Ne? Insofern mal gucken, wie sich das entwickelt.
Gut, aber an der Stelle, du hattest gerade das Thema Engagement genannt und wir haben ja zum Start der Aktionswoche ein neues Label gestartet, datenbewusst heißt das. Das bedeutet ja letzten Endes, dass ich mir bewusst bin, dass ich mit meinen Daten etwas tun muss. Also nicht, dass ich sie einfach irgendwo öffentlich hinlege und mich darum gar nicht kümmere, sondern dieses Label zeigt ja letzten Endes, dass ich mich aktiv um das Thema Daten in meinem Unternehmen, jetzt im spezifischen Fall mal, kümmere. So, und das Label wurde ja in ganz enger Kooperation mit dem Arbeitskreis IT Security entwickelt. Wie gesagt, wurde jetzt zum Start der Aktionswoche gelauncht und ich glaube, da steckt eine Menge drin, weil letzten Endes zeige ich mit diesem Label ja, dass ich mich engagiere. Also jetzt Plattform hin oder her, Übersicht hin oder her, Infopool hin oder her. Ich muss mich ja jetzt darum kümmern. Und ich glaube, dass das nochmal ganz, ganz stark zeigen kann, okay, hey, wir in Niedersachsen, wir machen was. Und wir reden da jetzt nicht nur drumherum, sondern es gibt die Unternehmen beispielsweise, die sich jetzt unter dieses Label stellen und sagen, hey, wir kümmern uns zumindest um das Thema und wir sind uns darüber klar, dass es kein abgeschlossener Prozess ist. Also es ist jetzt kein Patch, der da drauf kommt und sagt, wir sind jetzt sicheres Unternehmen.
vor allem auf Geschäftsführungsebene. Das ist, glaube ich, so dass der Hauptteil des Konzeptes, den ich ganz interessant finde. Also ich glaube, was das Label im Wesentlichen aussagt, bis zur Geschäftsführungsebene ist durchgedrungen, dass IT-Security und Datenschutz wichtige Themen sind. So, ich glaube, das ist die Kernaussage von diesem Label. Und das ist schon mal ein guter Schritt nach vorne, weil das ist nicht immer so. Insofern freut man sich.
Ganz genau. Und die Infos zu dem Label haben wir natürlich bei uns auf der Seite nochmal zusammengestellt. Und ja, alle weiteren Infos gibt es eben dann bei uns auf der Webseite. Ja, an Sie und euch beide vielen, vielen Dank. Das waren jetzt viele, viele Informationen. Die haben wir natürlich alle nochmal übersichtlich in unserem Infoportal, in unserer kleinen Übersicht auf der Webseite zum Thema IT-Security zusammengestellt.
Kann ich noch eine Seite empfehlen, beziehungsweise einen Twitter-Account?
Natürlich, immer.
Und zwar ist vielleicht nicht ganz so politisch korrekt, aber trotzdem ein großartiger Account. @internetofshit. Das ist ein guter Account. Twitter hat einfach den ganzen Tag Dinge, wo jemand dachte, dass es eine gute Idee ist, einfach mal einen Chip reinzubauen und es dann als smart zu verkaufen. Und das ist wirklich ganz großartig, was da für Unsinn auf den Markt kommt. Das ist fantastisch. Eines unsicherer als das andere, aber es ist ein sehr humoristisch wertvoller Account, kann ich nur empfehlen.
Sehr schön. Okay. Zeigt sich ja eben, dass die Anforderungen an das Thema Cybersecurity weiterhin hoch sind und auch eigentlich uns dauerhaft begleiten und ja, dass man eigentlich nie ein abgeschlossenes, sicheres Unternehmen oder irgendwie ein abgeschlossenes, sicheres Gerät hat, was halt irgendwie, ich sag mal, im weitesten Sinne vernetzt ist.
Und staatlich alle Geräte, ganz wichtig. Nicht nur Computer, alle.
Genau, alle Geräte tatsächlich betrifft das. Das Tolle ist, die staatlichen Stellen haben dafür schon ein bisschen was geschaffen an Unterstützungsangeboten und führt mich jetzt eigentlich zu der Aussage, wir wünschen einen sicheren restlichen Oktober und ja, herzliches Dankeschön an meine zwei Gesprächspartner hier, die sich zu diesem ECSM-Spezial bereit erklärt haben. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.
Perfekt, Dankeschön.
Sehr gerne.
Danke. Sehr gerne.